Kopf, ich muss sofort jetzt etwas trinken. Nicht irgendwann und schon gar nicht in 5 Minuten, sondern jetzt. Also bei uns kommt auch das häufiger vor. Und in der Tat ist Durst ja auch wirklich etwas Furchtbares. Durst, richtiger Durst ist unerträglich. Das Doof an Durst ist ja, man trinkt was und irgendwann kommt der wieder. Also Durst ist ja niemals vorbei. Nur immer so temporär, das kommt immer wieder. Mein Vater würde wahrscheinlich jetzt zu mir sagen, wenn er noch leben würde, du weißt ja gar nicht, was Durst ist. Früher. Und da kommt man so, der hätte wahrscheinlich auch recht. Zwischen Durst und Durst gibt es einen riesigen Unterschied. Ich bitte noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und wenn ich das in der Bibel so richtig verstehe, dann bist du der Hauptdurstlöscher. Dann bist du der, der Durst so richtig löschen kann. Und noch viel mehr als diesen Durst nach Wasser kannst du unseren Herzensdurst löschen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns begegnest heute, hier in diesem Gottesdienst, wie auch immer. Und dass du uns dafür öffnest, unser Herzen öffnest. Amen. Das ist der erste Gottesdienst im Jahr und für mich ist das immer so ein Bild von einem leeren Blatt, was vor mir liegt. Ich habe erst überlegt, so einen leeren Flipchart, so ein leeres Blatt, das muss bekannt sein, in meiner und deshalb kein, das könnt ihr euch vorstellen, so ein leeres Blatt oder vielleicht so eine leere Tabelle. Vielleicht hilft euch das mehr. Oder es gibt ja diese großen Kalender, wo dann die Monate stehen und das sieht schon voll aus, da steht noch nichts drin. Da stehen erstmal nur die Tage drin. Und vielleicht haben wir so eine Tabelle, wo schon was drin steht. Aber es sind noch Lücken. Und da fehlen noch Überschriften. Und das liegt jetzt vor uns. Was für uns ist. Und dann muss man sich überlegen, was soll denn da drin stehen in diesem Blatt, in dieser Tabelle, über unseren Lebensbereichen? Was soll denn da stehen in 2018? Was wäre denn gut? So eine ganz große, tiefe Frage wäre, was wäre denn schön, wenn wir sagen, wenn wir gucken 2018 auf dieses Jahr zurück und wenn dann da stehen würde, was müsste dafür dann stehen? Was möchten wir gerne erleben 2018? Was möchten wir gerne ändern? Es ist die Zeit der guten Vorsätze. Oder ist die bei euch schon rum? Ist die Zeit der guten Vorsätze noch da? Spätestens Ende Januar beginnt ja die Zeit der großen Enttäuschung. Anfang ist das Jahr der großen Vorsätze, der guten, und dann Ende, spätestens Ende Januar, eine große Enttäuschung. Dabei finde ich, dass wir den guten Vorsätzen haben, deshalb wegen der großen Enttäuschung viele auch schon aufgegeben. Ernüchterung. Eben habe ich noch darüber, also muss ich da denken, das Wort ist eigentlich schon interessant. Ernüchterung. Das hört sich ja erstmal sehr negativ an. Ne? Aber wenn wir nüchtern Entscheidungen treffen, dann ist das eigentlich ganz positiv. Also ist Ernüchterung jetzt hier negativ, ne? Ernüchterung, eigentlich motivationslos. Gute Vorsätze mache ich nicht mehr. Das haut mich hin. Da enttäusche ich mich nur immer wieder selbst. Ich finde, ich jetzt meine Meinung, finde gute Vorsätze toll. Ich finde, gute Vorsätze sind super. Und man sollte nicht aufhören damit zu überlegen, was man will. Weil es immer ein Ausdruck unserer Sehnsucht ist. Wenn ich noch gute Vorsätze habe, dann doch deswegen, weil ich mir eine Veränderung wünsche, weil ich mir wünsche, dass etwas so und so sein soll. Bessere Zeit, weil Menschen, die erleben bewusst mit Christus leben, die haben meistens so eine Sehnsucht nach besseren Zeiten in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrem Glaubensleben. Das begegnet in den Gesprächen ziemlich häufig. So eine Sehnsucht danach. Mehr beten, mehr Gemeinschaft erleben, mehr in der Bibel lesen. Das sind so die Klassiker. Das wünschen sich ganz viele. Aber auch da kann schnell Ernüchterung. Naja, ich habe es mir vorgenommen, haue ich hin. Lass ich es mal lieber. Dann spare ich mir wenigstens die Enttäuschung. Warum? auch da eine Ernüchterung. Dabei gibt uns Gott ein super Angebot, ein, wie es jemand aus meinem Hauskreis ganz selten nur formuliert hat, ein großartiges Angebot. Die Jahreslosung in diesem Jahr, hier steht es ja gar nicht, aber wir haben es ja schon gehört. Gott spricht, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Fantastisch, oder? Wir hören uns mal ein paar Gedanken von Sabine Müller, Redakteurin diverser christlicher Zeitung, an zu der Jahreslosung.
Kostenlos, gratis, frei, umsonst, ohne Geld, ohne Leistung, geschenkt, einfach so. Warum machen wir anderen das Leben mit Gott gerne mit verlockenden Worten schmackhaft, sitzen aber selbst oft im Dunkeln, eingesperrt im Keller unserer frommen Leistungen und darben bei Wasser und Brot? Vielleicht, weil wir glauben, zu lange, viel zu lange, nicht mehr gesehen und geschmeckt zu haben, wie freundlich der Herr ist. Nicht zu anderen, sondern zu uns, seinen Kindern. Und so stehen wir draußen mit geballten Fäusten und geballten Herzen, während drinnen gefeiert, getanzt und gelacht wird und sind wütend auf den göttlichen Gastgeber, diesen Verschwender. Und das nur, weil wir nicht glauben können, dass alles, was ihm gehört, auch uns gehört. Und das nur, weil wir nicht glauben können, dass alles, was sein ist, auch unser ist. Und zwar von Anfang an. Und weil wir vergessen haben, dass im Reich Gottes Kinderarbeit verboten ist. Und dass wir auch einfach nur zugreifen müssen am für uns gedeckten Tisch. Und dass auch wir einfach nur trinken müssen aus überfließenden Bechern, so viel und so oft, bis unser Durst endlich gestillt ist. Denn die Runden gehen aufs Haus. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21, Vers 6.
Vielen Dank. Ich gehe jetzt nachher jeden, wenn das mal jemand noch in Ruhe lesen möchte. Darin werden sich jetzt nicht alle wiederfinden, das ist mir schon klar, weil ja nur die Gedanken einer einzelnen Person. Die Jahreslosung, die ist eingebettet in so eine ganz mysteriöse Geschichte. Das letzte Buch der Bibel, die Gottesoffenbarung des Johannes. Johannes durfte, das kann man sich kaum vorstellen, durfte in einer Form, ihr merkt, mir fehlen die Worte, das zu beschreiben, und so ging es ihm auch, in den Himmel schauen. Er durfte in die Ewigkeit schauen, in den Raum ohne Zeit, in die Gemeinschaft mit Gott durfte er hineinschauen, und er versteht das alles nicht so richtig, glaube ich, und er versucht, ringt nach Worten, um das zu beschreiben, was er dort sieht. Und wenn man das liest, dann liest man ganz am Ende eben das, es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Das sind damals die letzten Buchstaben sagen, Alphabets. Also heute würde man sagen, ich bin das A und das Z. Der Anfang und das Ende mit Durstseite, dem gebe ich zu trinken. Ich gebe von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt, umsonst. Am Anfang der Bibel, als alles noch in Ordnung war, als alles intakt war zwischen Gott und den Menschen, da hat Gott gesagt, als diese unmittelbare Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen noch da war, da hat Gott gesagt, alles wunderbar, alles hervorragend. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist und damit den Weg zu Gott freigemacht hat, ermöglicht hat, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Und jetzt hier, ganz am Ende der Bibel, als Johannes in den Himmel schauen darf, wo schon alles erledigt ist, weil es keine Zeit gibt, da sagt Jesus zu ihm, es ist geschehen. Der Kreis schließt sich anscheinend wieder. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich habe eine Quelle, die dich an diesem Ganzen teilhaben lässt, auch über die Grenzen des Lebens hinaus. Das ist unglaublich. Wenn wir diese Losung nochmal so im Einzelnen durchgehen. Aus dem Himmel heraus sagt Jesus zu den Menschen, es ist alles bereit, es ist alles geschehen. Könnte so ein Bild, das ich gerne mag, bei müssen sie auch annehmen. Ich glaube, also in unserem Hauskreis gab es einen richtigen kleinen Disput darüber. Also ich glaube, dass es ein Problem damit gibt, dass wir da nicht so zugreifen bei diesem Angebot. Also vielleicht denke ich zu sehr von mir, vielleicht könnt ihr euch damit anhören. Ich glaube, dass es um Gewohnheiten geht, dass es darum geht, dass ich zu sehr aus einem eigenen Antrieb versucht habe, Dinge in Ordnung zu bringen in dieser Beziehung. Es geht darum, dass wir leider, also ich leider, die eigentliche Veränderung in unserem Leben nicht so erlebe, wie ich mir das wünsche. Wie kann es sonst sein, dass Menschen, die jahrzehntelang an Kirchen und Gemeinden teilnehmen, es dennoch Bereiche in ihrem Leben gibt, in denen sich das Wesen Gottes überhaupt nicht widerspiegelt. Wie kann das sein, dass man jahrzehntelang an so einem Gemeindeleben teilnimmt und es nicht in allen Lebensbereichen zu sehen ist? Veränderungen sind schwer und Veränderungen kosten immer viel. Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch gelesen habt, ein christliches Buch oder direkt in der Bibel gelesen habt oder eine Predigt gehört habt oder eine andere Veranstaltung oder ein was weiß ich? Und dann fühlt ihr das. Ihr seid angesprochen, ihr seid motiviert und denkt, oh jawohl, jetzt werde ich Dinge in meinem Leben ändern. Und wenn das am Sonntag war, Montag ist das noch da. Dienstag hätte ich es beinahe vergessen. Und Mittwoch ist es weg. Was ist das Problem? Anscheinend reichen uns Informationen alleine nicht aus, um Veränderungen zu erleben. Anscheinend reicht uns Erkenntnis nicht aus allein. Und Vorsätze, gute Vorsätze allein reichen nicht aus. Und selbst dieses Wunderbare, es ist alles bereit von Gott. Allein reicht anscheinend nicht aus. Offensichtlich brauchen wir mehr als das. Es muss uns klar sein, dass viele Dinge in unserem Leben, die wir tun, keine bewussten Entscheidungen sind. Vieles von dem, was wir tun, geschieht gewohnheitsmäßig. Jörg Albrecht hatte in dem Buch, das habe ich schon mal vorgestellt, und das tue ich nochmal mit der ganzen Empfehlung, Psalm 23 Leben oder so ähnlich heißt das, von Jörg Albrecht, schreibt, unsere Seele wohnt in unseren Gewohnheiten. Unsere Seele wohnt in unseren Gewohnheiten. Das hört sich erstmal schräg an, finde ich. Zuerst bin ich darüber gestolpert, als ich das gelesen habe. Aber wenn wir uns mal überlegen, wo unsere Gewohnheiten ihre Wurzeln haben, nämlich in unserem Herzen, dann wird das schon klarer. Wir denken ja gar nicht mehr darüber nach. Das heißt, bewusste Entscheidungen gehen vielleicht von unserem Herzen über unseren Kopf in unsere Hände oder in unseren Mund. Aber es gibt Dinge, die laufen am Kopf vorbei. Vom Herzen in die Hände. Das sind die Gewohnheiten, die wir haben. Wir denken nicht mehr darüber nach. In Sprüche 4, Vers 23 können wir nachlesen, das ist im Alten Testament. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Da steht nichts vom Kopf, sondern vom Herz. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Wir sprechen so oft von der Macht der Gewohnheit, weil sie so tief in unserem Herzen verankert ist, weil sie so tief in unserem Wesen verankert ist. Und wenn wir dauerhaft und tief verankerte Veränderungen in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir dort in unserem Herzen gottgewollte Veränderungen etablieren. Dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, Mensch, ist das jetzt unter Umständen etwas, was Gott will? Ist das jetzt etwa etwas, was im Einklang ist mit dem, was Gott will? Dann könnten wir uns die ganzen Bändchen, die es gibt, alle sparen, wenn das in unserem Herzen verankert wäre. schaffen wir es, neue gute Gewohnheiten, die Gott die Ehre geben, in unserem Leben zu schaffen? Wie trinken wir aus der lebendigen Quelle Gottes? Wie geht's ans große göttliche Buffet? Wie kommen wir dahin? Wie funktionieren Gewohnheiten eigentlich? Wahrscheinlich ist das viel zu einfach gedacht, das ist mir bewusst, aber dadurch wird es vielleicht klarer, daran werden sich alle wieder von an manchen Stellen ist das viel komplizierter, aber um das System zu verstehen, hilft uns das, glaube ich, um Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren, brauchen wir auf der einen Seite ein Auslösereiz und auf der anderen Seite ein Verlangen nach Belohnung. Und wenn das dann mal so läuft, dass man so ein Auslösereiz hat und dann wieder Belohnung bekommt, dann ist man so eine Endlosschleife. Und dann wird man von einer Gewohnheit sprechen. Das also über dieses Prinzip Auslöserreiz, Verlangen nach Belohnung, Auslöserreiz, Verlangen nach Belohnung, Auslöserreiz, Gewohnheit. Darum geht's. Man merkt gar nicht, man denkt gar nicht mehr darüber nach, sondern man macht das einfach, weil man es macht und es tief im Herzen verankert ist. Wer von euch jetzt mal ehrlich Hand aufs Herz, wir machen das mal. Wer von euch hat sich vorgenommen, in diesem Jahr wieder mehr Sport zu machen? Das sind alle. Okay. Wer hat sich vorgenommen, aber das nicht vorgenommen? Also nur sogar eingeplant. Dies Joggen, ich habe mir das auch vorgenommen. Und ich dachte mir, am 1. Januar gehst du mal nicht joggen, dann gehen alle anderen immer joggen. Das ist der Tag, an dem man die meisten Jogger überhaupt sieht. Der 1. Januar. Aber jetzt geht es gleich gut los. Und dann gehen alle joggen. Bis zum Ende Januar-Syndrom spätestens. Dafür jetzt der Auslösereiz. Der Auslösereiz kann sein, dein Arzt hat dir gesagt, du solltest mal wieder Sport machen. Es könnte sein, dass du merkst, Mensch, die Mobbelwochen haben Spuren hinterlassen und da muss ich was tun. Es könnte sein, dass du sagst, ich möchte wieder fitter werden, ich merke, dass mir das gut tut. Es könnte sein, dass du sportlichen Erfolg haben willst, im September den Kiel-Lauf mitmachen willst und unter 4 Stunden lang kommen willst. So. Also das sind so Auslösereize. Man merkt, und das klappt ja nur, wenn wir, also wie kann es jetzt klappen, dass es mehr ist als nur diese eine Geschichte, dass es mehr als bis Mittwoch hält, bis Mitte Januar oder Ende Januar, sondern wirklich zu einer Gewohnheit wird. Wir brauchen dieses Verlangen nach Belohnung. Was könnte die Belohnung sein bei diesem Beispiel, dass man Arzt nimmt und sagt, Mensch, Respekt. Ist richtig, haben was gemacht, ne? Sieht man auch. Oder ich sehe es. Oder ich spüre es. Oder ich fühle mich einfach fitter. Und ich bin erfolgreich, weil ich 10 Kilometer in 40 Minuten laufen kann oder sowas. Im besten Fall sollte das dann wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da habe ich 100 Kilo gewogen, jetzt habe ich das gemacht, jetzt wiege ich nur noch 98, aber ich mache weiter, ja, und dann geht das so weiter und weiter und dann irgendwann merkt man, ich brauche das eine und das andere und es zieht mich zwischen diesen beiden Polen hin und her und so kann ich eine Gewohnheit in meinem Leben etablieren. Es gibt natürlich Probleme, es gibt andere Pole, die uns davon weglocken. Ein gefährlicher Pol in diesem Zusammenhang ist der Pol S. Also das ist schwierig. Das hat jetzt aber nichts mit der Jahreslosung zu tun. Aber wenn wir als Menschen so funktionieren, dass wir so umständlich uns Gedanken darüber machen müssen, Gewohnheiten in unserem Leben stattfinden zu lassen, dann ist das ja anscheinend etwas, was Gott in uns so gemacht hat. Und ich glaube daran, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Und wenn das der Fall ist, dass wir so ticken, so funktionieren, dann muss ich mir überlegen, Was bedeutet das denn im Blick auf unsere geistlichen Übungen, Gewohnheiten unseres Glaubenslebens? Was habe ich denn da jetzt für Auslösereize und Verlangen nach Belohnung? Klingt das nicht alles sehr, sehr ungeistlich, wenn ich das jetzt auf meinen Glauben anwende? Mal aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die ersten Verse, da sagt er, redet er zu der Gemeinde und sagt, wir haben euch doch gezeigt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Lebt, um Gott zu gefallen. Und jetzt macht auch weiterhin Fortschritte darin. Was heißt denn daran